Click and Rush, Episode Nummer 34. Das bedeutet, die zweite Staffel endet schon. Ich bin Ed Uli Hebel.
Ich bin Ed Joachim Hebel und ziemlich erschöpft, weil Ulis Tochter gerade auf mir rumgehüpft ist wie ein Wrestler.
Ich bin auch sun-gebrandet von draußen. Erstmal sorry, dass wir etwas später kommen mit diesem letzten Podcast. Der hat etwas auf sich warten lassen. Das haben wir durchaus mit Kalkül gemacht, damit wir, das hätten wir uns sparen können jetzt, das letzte England-Testspiel noch mitnehmen können. In jedem Fall ist das ja dann das Ende. Und wir haben noch bis zu diesem EM-Kader, das ist jetzt mal die Lunte, die ich lege, einiges zu besprechen, was da war noch in der abgelaufenen Woche. Legen wir vielleicht mal chronologisch los bei den Europapokalfinals, die ja zumindest mit dreifach englischer Beteiligung gestartet haben. Europa League, Villarreal hat dann im Elfmeterschießen nach einem ellenlangen Elfmeterschießen gegen Manchester United gewonnen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das Spiel nochmal herbeten müssen. Das, glaube ich, hat jeder gesehen, dass es nichts war, enttäuschend war, insbesondere von United enttäuschend war mit so viel Ballbesitz. Aber was natürlich viel interessanter ist, die Implikationen, die wir da draus ziehen können, weil die große Frage natürlich, die sich anschließt, Solskjaer hat wieder nichts gewonnen. Was bedeutet das jetzt oder bedeutet es gar nichts?
Ja, das haben wir ja schon oft gehabt. Ich meine, das Ding ist das, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan, immer auf ihm rumzuhauen, weil ich meine, du bist auf Rang 2 der Liga, das ist das beste Ergebnis, geteilte beste Ergebnis in der Nach-Ferguson-Ära. Und trotzdem ist es aber so, mit dieser Mannschaft, die ja wirklich gut ist, die sich wirklich eingespielt hat, jetzt kann man sagen, die hat er eingespielt, das ist eine andere Diskussion, die kann jeder so führen, wie er das möchte. Aber insgesamt, wenn man sich das mal ansieht, diese Mannschaft hat einfach noch klare Defizite. Ja, er hat viele Dinge verbessert, viele Werte, die aber jetzt hat, die er wirklich als gut darstellt, haben sich eigentlich gar nicht verändert. Sie sind einfach nur effizienter geworden grundsätzlich. Und wenn man dann aber sieht, was sie gegen Mannschaften machen, die einfach sie kommen lassen und tief stehen und wie du dann einfach quasi gar keinen Plan mehr hast und dich wirklich einfach nur, und zwar wirklich ausschließlich auf deine Einzelspieler verlässt, dann ist mir das zu wenig. Also ich glaube, wenn da irgendein Trainer rumlaufen würde, der wirklich mal Muster hätte, wie sein Tuchel hätte, oder wie es ein Guardiola hat zum Beispiel, dann glaube ich, wäre da so viel rauszuholen. Nochmal, ja, es war ein Schritt insgesamt, du warst im Europa-League-Finale, du bist Zweiter in der Liga geworden. Respekt, muss man insgesamt sagen, es ist ein Schritt. Trotzdem, wenn man sich überlegt, wo sie mal waren in dieser Saison auch schon und was sie im Endeffekt, sie waren in einem Finale, ja. Und wenn du es dann nicht gewinnst, du warst im Meisterschaftsrennen und wenn du dann nicht gewinnst, es wird gerade diesen Manchester United-Fans, die mit Sicherheit eine gewisse, im Englischen sagt man sophisticated, also so einen gewissen Anspruch einfach haben, die werden ganz genau wissen, irgendwie war es eine gute Saison, 2 plus vielleicht, aber wir hätten 1 minus haben können oder eine 1 vielleicht sogar haben können. Und das ist natürlich dann nicht geworden. Und dementsprechend ist klar, dasselbe, wir werden gleich noch zum Champions League Finale kommen. Wenn du ein Finale verlierst, lässt es halt immer einen kleinen Kratzer im Lack.
Ja, gegen Villarreal insbesondere. Und ich meine, Villarreal hat nichts anderes gemacht, außer den Gegner kommen lassen, so Rope-a-Dope-mäßig sich in die Seile gehängt und gewartet, dass die sich austoben, weil sie wussten, dass sie eh keinen Plan haben. Und das ist wirklich traurig, das über 120 Minuten angeschaut zu haben, stimmt mich traurig, weil dieser Kader müsste mehr können. Und ich war ja dann auch recht deutlich, da haben wir auch wieder einige in meine Timeline dann verirrt und gemeint, dass es jetzt ganz wichtig wäre, mich zu beschimpfen. Ich glaube aber, dass grundsätzlich kein United-Fan oder keine United-Fanin, da ist der nächste in die Timeline gesprungen, auf die Idee kommen würde, diese Saison jetzt als Erfolg zu verkaufen, weil bei Manchester United, und das ist ja das wenige bisschen Kultur, das nicht gegangen ist, ist Platz 2 nicht gut genug. Und ich glaube, dass jetzt auch irgendwann mal gut ist. Also mit dieser Payroll und so weiter, ist es irgendwann auch mal gut zu sagen, ja, die haben Schritte gemacht, am Arsch. Also wir haben jetzt 2,5 Jahre Ole Gunnar Solskjaer gesehen. Es hat sich nichts weiterentwickelt, außer halt die Punkte, die wir sowieso schon gesagt haben. Da gebe ich ihm auch gerne Kredit dafür, aber nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es vielleicht sogar die noch bitterere Niederlage als die wir jetzt dann gleich noch besprechen beim Champions League Finale. Ich glaube, müssen wir auch jetzt nicht on Detail jetzt durchkauen, diese Europa League Finals und was es dann für Konsequenzen hat. Das werden wir vielleicht auf dem Transfermarkt sehen oder auch nicht. Dass es jetzt personell keine Konsequenzen hat, erstmal, ich glaube, das ist klar, die werden jetzt Solskjaer deswegen nicht kicken.
Nö.
Und ich glaube, dann können wir es, glaube ich, auch schon dabei, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Glaube gesagt habe. Aber im Prinzip ist es ja gefühlt egal. Deswegen irgendwie weiter. Champions League Finale, das ist dann schon wieder eine ganz andere Richtung. All England Edition in diesem Champions League Finale. Vielleicht habt ihr es gesehen. Sepp und ich haben uns ja live zu den Spielen bei Instagram was einfallen lassen. Haben wir schon ein paar Sachen dann auch besprochen, aber klar ist jetzt, also zum einen, und das müssen wir natürlich auch mal wertschätzen, Thomas Tuchel hat mit Chelsea tatsächlich, ich glaube in der Reihenfolge muss man es auch sagen, die Champions League gewonnen. Das ist ja schon mal per se ein fetter Erfolg.
Ja, also insgesamt muss man es wirklich sagen. Er hat eine Menge hinbekommen mit dieser Mannschaft, muss man echt sagen. Also nochmal, ich habe das letztens ja schon getwittert, man sieht erst, wie gut Thomas Tuchel ist, wenn man es mit dem Chelsea vergleicht, das unter Lampard gespielt hat. Es defensiv ist das wirklich klare, du hast eine klare Idee, wie du es machst. Ich habe jetzt, stell sich mal vor, die hätten vorne drin einen richtigen Knipser, also jemanden, der wirklich zuverlässig treffen würde, dann hätten die City wahrscheinlich in Grund und Boden geschossen. Dann wäre es sehr deutlich geworden. Und das ist wirklich beeindruckend, sowas zu schaffen, wie diese Bälle zurückerobern, wie schnell sie umschalten, trotzdem wie sicher sie hinten stehen. Das ist fast die perfekte Balance, bis auf eben vorne müsste es halt noch einmal eins abgezockter sein. Noch vielleicht den einen oder anderen Flügelstürmer mehr, der direkter ist, der mehr Tempo hat. Aber das sind wirklich zwei Spieler, die noch fehlen, bis zu einer fast perfekten Mannschaft. Und das ist wirklich Thomas Tuchel so hoch anzurechnen. Das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, ich habe einen schönen Artikel, ein Kollege von uns hat gerade einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Pep Guardiola bleibt sich, Tuchel bleibt sich treu, Guardiola nicht. Und das ist genau eigentlich auch wieder, dann sind wir schon bei City. Ich finde, dass das nämlich genau falsch rum ist. Ich glaube, dass, wenn du ehrlich bist, ist Guardiola sich schon treu geblieben. Weil er hat ja in den gegen Dortmund, gegen PSG diese Aufstellung schon so gewählt. Immer wieder ist es seine Idee gewesen, Guardiolas Idee, mit einer falschen Neun zu spielen und dann eben zu versuchen, auch ohne richtigen Sechser zu spielen und dann irgendwie so eine Balance hinzubekommen. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert und das ist irgendwo das Traurige, wo ich einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mit Uli im Vorfeld dieses Spiel schon drüber gesprochen. Wenn du das gegen Sheffield machst und du weißt, du hast 80% Ballbesitz, kann ich gerne mal einen Sechser auflösen, klar. Weil ich weiß sowieso, die drei Defensiv-Zweikämpfe, die mein Mittelfeldspieler führen muss, die kann ich verschmerzen, weil die wird auch Gündogan gewinnen, ja, zum Beispiel. Aber gegen Chelsea in dieser Art und Weise, die so bissig sind, die so, natürlich kannst du sagen, Rodri ist vielleicht nicht pressingresistent genug, kam vielleicht. Aber auf der anderen Seite, für mich ist das einer der unterbewertetsten Spieler überhaupt. Der ist einer der passsichersten Premier League Spieler. Ich glaube, der hätte diesem Team einfach so gut getan. In der Rückwärtsbewegung, genauso wie mit Ball, ist er unterschätzt. Warum Guardiola das gewählt hat, kann ich irgendwo nicht verstehen. Und warum er vorne dann einfach mit drei Spielern spielt, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind, kann ich auch nicht verstehen. Also, das muss man ganz klar sagen, dass er da natürlich irgendwo angezählt wird in der Öffentlichkeit, das hat er sich irgendwo selbst zuzuschreiben, weil er ist sich treu geblieben. Das Problem war, alle haben ihm diese Treue schon in diesen Spielen gegen Dortmund zum Beispiel schon wirklich angezählt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass der mit dieser Aufstellung, und sie hatten ja Glück, dass die Qualität da gereicht hat, gegen Chelsea halt nicht, und das ist halt der große Punkt. Und dass du da, vielleicht, dass du sagst, ich vertraue einem Gabriel Jesus nicht, ich vertraue einem Aguero nicht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das wäre nochmal so eine Situation gewesen, so ein Aguero one last shot, das hätte wahrscheinlich funktionieren können mit dem vorne drin und mit Rodri.
Ja, also ob du jetzt Rodri bringst, dann nimm halt Fernandinho, das bleibt ja, sicher ja. Wurscht, wen du nimmst. Also ja, das muss ich schon auch nochmal sagen, das ist natürlich das alte Narrativ, Guardiola überdenkt alles und das ist dann die Antwort für alles. Da gab es natürlich schon auch anderes. Es war auch einfach grundsätzlich kein guter Tag, den City erwischt hat. Es war, glaube ich, grundsätzlich ein ziemlich scharfer, den Chelsea erwischt hat. Das spielt mit rein. Hätte das funktioniert, taktische Art? Ich habe mit Sepp ja auch, das ist ja auch alles nachzuhören gewesen. Wir haben ja auch diskutiert darüber und wir haben beide die Aufstellung nicht so richtig verstanden, aber eben auch versucht zu erklären, warum sie so gewählt worden sein könnte. Was hätte passieren müssen? Schnellere Reaktion darauf. Und was ich grundsätzlich nicht verstehe, und das war in ganz vielen Spielen schon so, wenn es um was geht, dass City plötzlich von, was die Spielprinzipien betrifft, also zum Beispiel diesen konstanten Dreieraufbau und dann wieder in der Drei zu enden, dass sie das nicht durchgezogen haben, das tut mir sehr viel mehr weh, als jetzt wer dann die Positionen besetzt und so. Das ist natürlich aber grundsätzlich jetzt Gündogan gegen das Umschalten Chelseas, das ja zum Teil wirklich scharf war, nicht das Richtige ist, auf der Sechs, das hätte, glaube ich, allen klar sein können. Auch ihm, gerade ihm.
Und du hast einfach gesehen, sobald der Ball ins letzte Drittel gekommen ist, hat einfach eine Anspielstation im Zentrum gefehlt, weil sich Sterling immer halb fallen hat lassen und du hast einfach gemerkt, okay, was machen wir jetzt? Weil sie haben ihre Mechanismen gar nicht aufziehen können, weil die Positionen nicht so besetzt waren, wie sie es normalerweise gewohnt sind. Ein Bernardo Silva hat 15 Mal versucht, okay, ich würde es ein Doppelpass spielen mit jemandem, der im Zentrum steht, da steht keiner, dann drehe ich nochmal um. Und das ist das große Problem, dass du nicht nur einzelne Spieler aufgibst, sondern du gibst dann auch ein Spielsystem auf, weil logischerweise Sterling diese Mechanismen nicht so drin hat auf dieser Position wie woanders. Und das ist das große Problem. Das musst du dir auch klar sein. Die haben ja, wenn du ehrlich bist, überhaupt keinen Punch gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, dass Gabriel Jesus und Aguero drin waren, weil sie gar nicht ins letzte Drittel gekommen sind. Nur drumherum gespielt und haben sie gemerkt, okay, die eine Waffe, da wo wir das Messer normalerweise reinstecken, ist plötzlich kein Messer mehr. Was machen wir dann? Dann machen wir gar nichts. Und das war halt das große Problem.
Ich muss sagen, ich finde es auf einer Seite schade für City, also für die Mannschaft, jetzt nicht so sehr für den Verein, ist mir auch grundsätzlich völlig wurscht gewesen, wer das Spiel gewinnt, aber dieses Manchester City, das sich so im Dezember, Januar, Februar, März entwickelt hat, ist die beste Mannschaft Europas. Aber davon haben wir nichts gesehen. Und davon kann sich jetzt, weil wir es nicht gesehen haben, am Ende niemand was kaufen in diesem Team. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem FC Chelsea, und das ist ja auch eine Beobachtung, die man machen kann, das haben zwei klare Defensivteams, die erstmal gegen den Ball denken, jetzt den Europapokal gewonnen. Das sei nochmal gesagt, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was der da gemacht hat. Also, schon in der Liga, das hatten wir letzte Woche schon mal besprochen, auch im FA Cup haben wir es schon mal besprochen, aber dass der jetzt wirklich mit diesem Team die Champions League gewinnt, das keine Idee hatte, gar keine oder zu viele, kann man machen, wie man will, unter Lampard und jetzt eine ganz klare, stringente Linie gefahren sind, die du kanntest, die trotzdem aber so nicht zu verteidigen war, wenigstens nicht für City an dem Tag. Das ist schon stark und da zählt, also das bedeutet ja jetzt, das hat er ja auch schon selber mal angekündigt, dass Tuchel jetzt erstmal weitermachen kann und
darf, hat ja auch schon
und muss, ja. Genau, oder wie auch immer. Das ist halt echt krass und das ist ja auch, um dann auch die Erzählung dieser Saison zu beenden. Wir haben ja ganz zu Beginn gesagt, okay, alles nachvollziehbar. Sie haben investiert, aber wir sind beide davon ausgegangen, dass sie eher in die Zukunft investiert haben. Am Anfang dachten wir, das könnte vielleicht in der Gegenwart funktionieren. Ja, irgendwann habe ich dann gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob nicht dieser Kader vielleicht ein bisschen zu viele Absichten hat und das nicht ganz machbar ist, das alles in eine Richtung, in eine Form zu bekommen. Lampard hat bewiesen, dass das so ist. Das lag aber an Frank Lampard, wie wir jetzt wissen. Weil Thomas Tuchel, und das ist ja das zweite Mal in Folge, vielleicht war es bei Flick noch krasser, aber das zweite Mal in Folge, dass der Trainer den Unterschied macht und den Champions-League-Sieger am Ende selbst gebastelt hat. Und das ist bei Tuchel so. Und dazu kann man ihm, also das ist ja unglaublich, das ist wirklich eine Art Meisterstück, das er gemacht hat. Das ist auch mehr wert, würde ich sagen, nochmal als Di Matteo seinerzeit, weil da war der Kader nochmal ein anderer und wirklich auf eine Weise exponiert, die Weise, war es jetzt der Chelsea-Kader in dem Fall nicht.
Ja, vor allem, man muss ja mal, also das ist ja wirklich so, wie du es eben gerade gesagt hast, ich finde, das sind zu viele Ideen drinnen. Du kannst mit diesem, du hast ja einen sehr offensiven Linksverteidiger, du hast einen normalen Linksverteidiger, du hast einen sehr offensiven Rechtsverteidiger, du hast einen normalen Rechtsverteidiger, du hast im Mittelfeld Typen, die, stecken so viele Ideen drin, dass Thomas Tuchel quasi für jedes Spiel eine eigene Taktik wählen kann. Und ich glaube, das macht so einem Typen wie ihm eigentlich richtig Spaß. Das ist einfach zu sagen, okay, heute machen wir es mal so, heute spielt Azpilicueta den Außen, den Rechtsaußen, und Reece James diesen rechten Innenverteidiger, dann machen wir es wieder so, dass der Reece James mal wechselt, wenn wir es offensiver brauchen. Einfach, finde ich, sehr, sehr variabel, wie er das machen konnte. Und ich muss ehrlich sagen, mir war es auch egal, wer. Ich finde, City hat eine herausragende Saison gespielt, war wahrscheinlich zu ihren besten Zeitpunkten das beste Team Europas. Und umso tragischer ist es, dass sie es nicht geschafft haben. Ehrlich gesagt, was hätte man ihnen schon gönnen können. Auf der anderen Seite, Thomas Tuchel, so wie er es gemacht hat, ist einfach die bessere Geschichte irgendwo. Das muss man schon sagen. Und nochmal dann auch noch an alle Leute, die irgendwie geglaubt haben, zu lächeln. Timo Werner, einer der Besten im Finale, nicht getroffen. Okay, aber er ist umtriebig wie eh und je. Kai Havertz hat es entschieden. Thomas Tuchel ist Champions-League-Sieger geworden. An alle, die letzte Saison noch gelacht haben, an alle, die diese Saison über Havertz gelacht haben, an alle, die diese Saison noch über Timo Werner gelacht haben, ich glaube, die lachen jetzt über euch.
Ja, das ist eh so eine Sache. Und übrigens Memo an uns beide, im Titel muss unbedingt ein N'Golo Kanté vorkommen, in diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bookmarks oder so auch, weil ansonsten ist nichts, weil man muss N'Golo Kanté lieben und jedes Medium muss das rauf und runter spielen, weil sonst ist das alles nicht ernst zu nehmen. Ist ein guter Fußballer, aber jetzt haben wir es dann auch langsam mal wieder.
Ja, er war schon wirklich.
Das er war, nicht der sagen. Ist super, der ist auch ganz cool.
Er war überall in diesem
Finale. Ich mag jetzt nicht nochmal lesen, was er irgendwann vor 14 Jahren irgendwann mal gesagt hat. Irgendwann reicht es dann
auch. Also, vielleicht weißt du es ja noch nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Also, ich weiß nicht.
Das passt schon. Dann waren ja noch an diesem Samstag ging's los. Sonntag, Montag haben dann jeweils die anderen Finals gefolgt. Auch das einmal kurz im Schnellabwasch. Hier hat er die Trilogie dann komplett gemacht und Echt viel gelesen und telefoniert und gesehen dann auch am Ende. Fangen wir vielleicht tatsächlich chronologisch an. Das Championship-Finale, also das sogenannte Richest Game of Football, das hat am Samstag kurz vor der Bundesliga-Relegation und kurz vor der Champions League stattgefunden. Ausgetragen zwischen Brentford wieder, wie vor 9 Monaten schon, und Swansea City. Und Brentford hat es gewonnen. Die ersten 20 Minuten haben gereicht. Da haben sie entgegen der Performance der letzten Saison nicht nur keine Angst gehabt, sondern, also gerade bei Tony, glaube ich, hat man es gesehen, mega Bock auf das ganze Spiel gehabt. Haben die einfach mal schnell überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, die beste Defensive, vermeintlich beste Defensive in den Playoffs geknackt und 2 Tore erzielt. Okay, das war vielleicht auch ein bisschen glücklich irgendwie, auf eine Art und Weise. Grundsätzlich aber vollkommen verdient. Und also Swansea, das habe ich auch im Spiel gesagt, wahrscheinlich die schlechteste Saisonleistung bei Swansea zum denkbar dümmsten Zeitpunkt. Dieses Swansea, das wir kennen, hat nichts mehr mit dem zu tun, das wir eben kennen, sondern das ist was anderes. Und auf der anderen Seite, und das haben wir ja letztes Jahr schon mal, glaube ich, durchklingen lassen und Flo Obst hat es ja auch richtig prognostiziert, verdient dabei endlich irgendwie in der Premier League. Also so fühlt sich's an.
Mehr kann man nicht sagen. Ich freue mich sehr, dass Brentford endlich in der Premier League ist. Wirklich endlich. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Fan ist, aber natürlich haben wir eine gewisse Sympathie. Wir waren ja vor Ort, haben uns das angesehen. Die waren alle super nett. Ist einfach ein super cooler Verein. Ich habe mir das echt gewünscht, dass es funktioniert und dass es wirklich klappt und es hat funktioniert. Und dem kann man wirklich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Brentford. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Thomas Frank, wie das gemacht worden ist. Ist einfach Wahnsinn. Ja, immer wieder verlieren sie wichtige Spieler. Holen das, glaube ich, das Pendant dazu aus 3 Klassen drunter gefühlt und jedes Mal wieder funktioniert's. Das ist einfach beeindruckend und es macht einfach nur Spaß, dass diese Mannschaft endlich in der Premier League ist. Und ja, ich hoffe, und das ist vielleicht sogar das, was wir letztens auch gesagt haben, so die typischen Aufsteiger wie West Brom oder so, die hatten halt immer Schwierigkeiten. Die eben gut gespielt haben oder die es gut gemacht haben, waren eben die Wolves, Leeds, Mannschaften, die anders gespielt haben, die irgendwie versucht haben, auch wirklich was zu riskieren, die auch selber eine Idee hatten. Und ich hoffe, dass Brentford da irgendwie reinstechen kann mit deren Idee, dass die auch vielleicht noch auf einem kleineren Niveau als Leeds, aber dass sie trotzdem irgendwo so sich um 13, 14 einordnen und dann irgendwie in der Liga bleiben, hoffentlich.
Gott sei Dank haben sie es jetzt auch geschafft in dem Sinne, weil, glaube ich, diese Mannschaft nicht ein weiteres Jahr zusammengeblieben wäre und dann wären wirklich ein paar Teile rausgebrochen und irgendwann, glaube ich, kannst du es nicht mehr auf dem Niveau kitten. Thomas Frank, einfach ein smarter Typ, der hat sich auch, glaube ich, nochmal auf eine Weise entwickelt, die wirklich erstaunlich ist. Also der ist so ruhig das Ganze angegangen, hat die Fans nochmal angepeitscht. Das ist auch eine schöne Geschichte, dass jetzt in der Zeit passiert, in der der Griffin Park parallel abgerissen wird. Da holen sich die Fans zum Teil noch, wenn's Corona-bedingt geht, die Überbleibsel, Ziegelsteine und Co. Eine coole Geschichte. Und nochmal, da muss man auch nochmal ganz hoch anrechnen. Das gilt für die anderen auch, aber auf eine andere Art und Weise, weil die Ligen ja abgebrochen worden sind, in League One und League Two, vergangene Saison. Der Urlaub war echt kurz in der Championship und die waren vor 9 Monaten da in Wembley, haben verloren. Haben das nicht nur abgeschüttelt, haben die Abgänge von Benrahma und von Watkins teilweise sogar besser gemacht, wenn man an Ivan Toney denkt. Also cool, dass das geklappt hat. League One Finale hieß Blackpool gegen Lincoln. Da hat sich Blackpool durchgesetzt, nachdem Lincoln echt richtig gut gestartet war. Haben mir gut gefallen, was jetzt so die Youngster betrifft. Morgan Rogers, City ausgeliehen, Brennan Johnson von Nottingham. Aber Blackpool am Ende die erfahrenere Truppe, die, wie soll man sagen, etwas reifere Spielanlage. Und auch da, das ist auch so eine schöne Geschichte, Neil Critchley, der unter Klopp gelernt hat, der ganz miserabel gestartet ist in die Saison. Jetzt hat er den Turnaround geschafft, nachdem er selber umgebaut hat, Colin Calderwood dazu genommen hat als Co-Trainer. Wirklich auch gesagt hat, ich bin einverstanden, dass ich nicht diesen Klopp-Fußball durchziehen will, sondern das Ganze etwas an England anpasse. Und muss man schon sagen, das ist schon auch irgendwie ganz cool. Noch dazu, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie am Rande besprochen, die Eustons, diese Besitzerfamilie, die ja weg ist, die vom Gericht dann overruled worden ist, dass es ein Blackpool-Fan kaufen darf und seither geht's da bergauf. Jetzt so weit bergauf, dass sie wieder zweitklassig sind. Vor 10 Jahren waren sie in der Premier League. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber auch eigentlich, glaube ich, ganz cool, dass so ein Verein wie Blackpool wieder da ist, auch wenn ich Lincoln das grundsätzlich auch gegönnt hätte.
Wer war damals Blackpool-Trainer in der Liga 1?
Ian Holloway.
Stimmt, genau,
Ian Holloway. Der hat sie hochgeführt, ja.
Stimmt, Ian Holloway.
Das war, glaube ich, auch das Beste, was er je gemacht hat, neben seinen Kleidungsstilen. Finde ich tatsächlich ganz geil. Aber da gibt es ja immer diese Shit Peaky Blinder Sachen. Ich glaube, der müsste es gewesen sein, wenn ich alles täuscht.
Legende. Ja, war es auch. Ja.
Und dann haben wir natürlich noch das League Two Finale zu besprechen, also den letzten Platz in der dritten Liga. Das war eine etwas, wie soll man sagen, trockenere Angelegenheit. Morecambe und Newport County haben das ausgespielt. Am Ende hat Morecambe gewonnen. Ist jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss, aber ist natürlich eine schöne Geschichte, die es eigentlich auch Jahr für Jahr in diesen Playoffs gibt. Morecambe, das Team mit dem niedrigsten Budget aller EFL-Teilnehmer in der Saison, haben es tatsächlich gepackt. Es ist schon auch auf eine Weise echt ganz cool. Die beiden Waliser haben also verloren, aber für die Shrimps ist das irgendwie schon ganz geil. Und da muss man auch sagen, der Coach da, Derek Adams, Schotte, der jetzt eine Zeit lang da ist, in den letzten 18 Monaten aus nichts wirklich eine richtig, richtig gute Truppe gemacht. Die spielen nicht schön Fußball, die schalten einfach nur um. Aber das muss man auch erstmal auf dem Niveau schaffen, dass du eben dich dann durchsetzt, in den Playoffs durchsetzt gegen ein Team, das ihnen spielerisch klar überlegen war, aber beide Mannschaften haben es einfach nicht rausgebracht, deswegen ist Morecambe jetzt dabei in einer dritten Liga nächstes Jahr, glaube ich, die echt krass ist mit Ipswich, mit Sunderland.
Ja, hast du die Fans eigentlich mal, hast die Fans mal gut abgeholt?
Ja, glaube ich auch. Die waren auch wieder da im Wembley, so um die 10.000 bei jedem Spiel, war sicherlich auch ganz cool, das wenigstens hinten raus dann so noch zu sehen. Briten geht's ja wirklich bezüglich Covid richtig gut, was man so liest an den Zahlen.
Nehme ich mal mit.
Dann noch eine kleine Meldung, die man, weiß ich gar nicht, diskutieren muss. Das ist auch so zwischengeschoben worden, fast wie eine Steuererhöhung in diesem Land. Die Auswärtstorregel abgeschafft worden, künftig im Europapokal. Weil, ich weiß nicht, sind die Menschen zu blöd, das zu peilen, oder ja. Was ist die Idee dahinter?
Also sagen wir mal so, rechnen muss ich auch jedes Mal wieder, was ich eigentlich nach der Schule nicht mehr wollte, aber ich muss auch immer wieder rechnen, trotzdem, keine Ahnung, irgendwie ist es cool, weil, wenn du dann halt irgendwie 2-1 gewinnst oder 1-0 gewinnst, was ist der Unterschied, aber trotzdem, ja, das ist ja alles immer so, ich glaube, es ist alles Gewohnheitssache, der erste Impuls war auch gleich mal, muss das sein. Das ist aber meistens so eigentlich in dieser heutigen Zeit, dass ich mir erstmal denke, um Gottes Willen. Aber vielleicht ist es so wie das Golden Goal, vielleicht kommt das auch wieder zurück oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es so, dass wir einfach nach einem Jahr wieder sagen, oh Gott, wir wollen es wieder zurück und dann ist es wieder da. Kann auch gut sein.
Ja, seit 1965 und dann, das ist alles Lustige, weil die ganzen Traditionalisten, die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, das finden sie ja nicht so toll. Also ich habe das Gefühl, dass es dazu dient, dass der Fußball wirklich für jeden Trottel noch, und da zähle ich auch dazu, verrechne mich auch durchaus, das ist nicht, aber also das macht es irgendwie einfach nochmal ein bisschen spannender, finde ich. Ich mag es nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte tatsächlich lieber, dass das so bleibt, wie es ist. Hat natürlich auch, das muss mir, also da bin ich auch eigennützig, das wird bedeuten, dass wir die ein oder andere Extrastunde schieben, weil es halt dann in die Verlängerung geht, was unter den meisten Konstellationen ausgeschlossen waren. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also
Überschrift: Hebel schießt gegen die UEFA.
Ja, gerne. Gerne. Dann, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, es ist noch nichts besetzt worden, es ist aber was abgesetzt worden in Sachen Trainerschaften in der Premier League. Vielleicht fangen wir mal mit dem Hammer im wahrsten Sinne, also das Paukenschlag ist auch ganz wichtig.
Muss man sagen,
Paukenschlag, dieser Premier League Club verliert einen ehemaligen Champions League-Siegertrainer.
Ja.
Ich glaube, genauso wäre es ungefähr richtig. Aber das ist schon
der Ex-Bayern-Trainer.
Genau.
Du musst immer auf Bayern mitbekommen, sonst geht's nicht.
So schlecht.
Sonst geht's nicht.
Carlo Ancelotti geht zu Real Madrid und ich habe schon getwittert, ich habe echt viele Fragen dazu an alle Beteiligten, was das soll.
Auch an Luke Garbert.
Ich mache mal schnell die Real Madrid-Perspektive, weil die ist für uns völlig uninteressant. Du willst jetzt Umbruch machen, also ich hasse eh immer, alles ist immer Umbruch, also wird dauernd umgebrochen und so, aber okay, jetzt wird halt mal wieder umgebrochen und das machst du mit Carlo Ancelotti, der gerade gezeigt hat, dass er, wie soll man sagen, nicht mehr den allergrößten Arbeitsethos hat. So kam es mir vor bei Everton, das war immer so, ja, ist ganz nett und so kam es mir auch schon bei Neapel vor im Übrigen. Der geht jetzt zu Real Madrid, soll dort jetzt den Kader übernehmen, der alt ist und klein. Aber okay, das ist deren Problem und das machen dann im Zweifel die geschätzten Kollegen von Tiki-Taka, aber Everton ist dann sehr viel interessanter und seine persönliche vielleicht irgendwie auch.
Ja, genau. Also ich habe es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht verstanden, weil im Endeffekt dessen Karriere war vorbei. Also gefühlt, ja, du warst da raus, gefühlt so ein bisschen. Du warst da raus aus diesen ganzen großen, aus den großen Sphären des Fußballs. Jeder hatte irgendwie das Gefühl, okay, das ist jetzt der Abgesang. Carlo Ancelotti ist jetzt aus dieser oberen Riege raus. Weil bei Bayern hat es nicht funktioniert, bei Neapel hat es noch weit weniger funktioniert. Und wenn ihr wisst, wie es bei Bayern nicht funktioniert hat, dann könnt ihr das nochmal multiplizieren, dann wisst ihr, was da los war. Dann bist du eigentlich raus. Dann kommt Everton und du hast nochmal die Gelegenheit, allen es zu beweisen. Du bist immer wieder an dem Schritt, du hast immer bist einen Schritt immer wieder davon entfernt, oben reinzubrechen. In dem Moment, wo es passieren könnte, verlierst du. Und dann, anstatt zu sagen, das ist das Krasse, weil ich kann es echt nicht. So, der nächste Punkt, ja, so was in der Bundesliga immer diskutiert wird. Müssen Trainer gehen und Ausstiegsklauseln, dürfen Trainer gehen und so weiter und so fort. Ich bin der Letzte, der sich irgendwie hinstellt und sagt, naja, die dürfen nicht und was soll das und so und die Trainer haben da keine Karriereplanungsmöglichkeiten, die müssen auch planen dürfen, bla bla. Ich bin da überhaupt keiner, der irgendwie total konservativ rangeht, aber, und jetzt erkläre ich auch gleich warum, bei Everton ist es so, die haben ihm eine Chance gegeben, die haben ihm richtig Geld, die haben ihm echt nochmal versprochen, Geld hinzulegen im Sommer, er durfte James Rodriguez verpflichten, den er unbedingt haben wollte, zum Beispiel, ja, sie haben ihm die ganze Saison vertraut, er selber hat sich ständig hingesetzt und hat gesagt, nächste Saison werden wir haben schon klare Ideen, was wir machen, bla bla bla, wir wollen das und das machen, und wir werden auf jeden Fall auch wieder Geld investieren dürfen, das hat er schon quasi geklärt. Noch ist nicht klar, wie viel und wann und wo und wen, aber er darf. Und dann, in dem Moment, wo Real Madrid kommt, ein Club, der dich schon mal geschasst hat, ja, kommst du und sagst, ja, dann gehe ich halt zu Real Madrid. Da, finde ich, hat es dann schon so einen Beigeschmack, weil du bist eigentlich da gerade dran gewesen, ein Projekt zu haben, wo du dir echt denkst, cool, das könnte was werden. Du hast die ersten Schritte gegangen, hast alles in diesem Verein auf dich umdrehen lassen und sagst dann, Real Madrid. Also da war ich mein Demo so, hä? Das ist, wenn wir irgendeinem schlechten Fußballmanager-Spiel gewesen wäre, hätte ich mir echt gedacht, boah, wie unrealistisch ist das denn? Als ob der jetzt gehen würde, der ist doch gerade die ersten Schritte gegangen. Der muss doch jetzt heiß sein, die zweiten Schritte auch noch zu gehen, zumal er dort ja auch sich nicht mit den Großen messen muss. Er ist ja immer abseits irgendwie, muss jetzt irgendwie schauen, dass er irgendwie da reinhüpft und mal Rang 4 oder 5, 6 zu erreichen, ist wahrscheinlicher als irgendwie. Also, sagen wir mal so, ich sehe eine Welt, in der der am 20. Spieltag bei Real Madrid entlassen wird. Und dafür dann dieses Everton-Projekt aufzugeben, wo du ja eigentlich noch so, vor allem er hat auch noch diesen Satz gesagt, und das ist natürlich, das ist das Ding immer, das ist vielleicht auch irgendwie die Krankheit unseres Jobs, dass wir natürlich auch die ganzen Pressekonferenzen immer alle hören, dass er ja zum Beispiel auch gesagt hat, ich will der Trainer sein, der das Team ins Bramley Moordock, also ins neue Stadion führt. Das alles ist einfach Quatsch jetzt, ja, und da werde ich dann irgendwo schon so ein bisschen, dass ich mir denke, boah, Junge, vor allem, wenn du natürlich sagst, du bist Julian Nagelsmann und du bist Trainer von Everton beispielsweise, ja, dein Karrierestatus Julian Nagelsmann, und du gehst dann zu Real Madrid, dann muss man das verstehen. Aber Carlo Ancelotti hat doch schon alles gesehen. Dass er das jetzt nochmal macht, einfach nur um dem Geld zu erliegen und dann zu einem Verein zu gehen, der ihn schon mal rausgeschmissen hat, zu Florentino Perez, meine Welt ist es nicht. Mir ist der Schritt ein bisschen zu einfach. Ich glaube einfach, er hat gesehen, okay, es ist schwieriger als gedacht. Okay, ich habe die Mannschaft so weit hingeführt, wie ich konnte, weil es stimmt wirklich, er hat sie wirklich oft so weit gehabt, dass sie jetzt reinhüpfen könnten. Sie hat ihn dann immer wieder im Stich gelassen. Dann hat er gemerkt, okay, ich glaube, wir bräuchten noch 3-4 Transferperioden, bis wir wirklich da sind, wo wir hinwollen. Die Zeit habe ich nicht mehr, dafür bin ich vielleicht, ja, ich will es nicht sagen, zu alt, aber ich will das nicht mehr. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach gesagt hat, ach komm, was, dann gehe ich zu Real Madrid. Aber ich glaube, da würde sich auch ganz schön ansehen, wenn man dann mal überlegt, wie viel Transferbudget der da haben wird.
Das Gleiche, also, nur drei Klassen höher und mit schon etwas, mit zwar weniger, also eigentlich ist es ja eine coole Situation, du hast einen kleinen Kader und wenn du Geld hättest, kannst du dir dann 10 Spieler dazu holen, die du eh brauchen würdest.
Ja, aber du hast ja kaum Geld, das ist das Problem.
Ja, und irgendwie auch weniger Strahlkraft als zuletzt. Also ich bin auch ganz froh, dass ich damit on the record bin, weil da musste ich mir auch einiges anhören in den paar, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Spiele übertragen. Ich habe immer gesagt, dass ich denke, Carlo Ancelotti ist ein guter Trainer. Das ist, okay, es ist ja unsinnig, was anderes zu behaupten mit dem Track Record, den er hat. Aber ich habe zu jedem Zeitpunkt gesagt, ich glaube nicht, dass er das ist, was Everton braucht und andersrum auch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich Everton für ihn so eine Art Zwischenlösung ist. Also er bleibt jetzt halt da mal so, wie soll man sagen, wenn deine langjährige Freundin dich verlassen hat, dann kommst du halt drüber weg. So, und so hatte ich das Gefühl, war das.
Und wenn dann aber die Ex dich zurück will, dann bist du der Erste, der
Telefon. Ja, oder wenn halt was ganz Neues kommt. Ja. Also dann ist, also weiß ich nicht, ob das Gleichnis voll funktioniert. Ich glaube,
wie real ist er deine Ex?
Ja, okay, aber also unabhängig davon, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob es voll funktioniert, aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich hatte nie das Gefühl, dass der wirklich mit 100% in der Aufgabe drinsteckt. Der hat mal den geholt und das passte schon alles, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er wirklich sagt, okay, Everton, jetzt geben wir mal Gas. Und ich glaube, genau das ist es, was die bräuchten. Werden sie nicht tun. Wir kommen ja sicherlich gleich auch zur Nachfolgerdiskussion, aber das werden sie nicht tun. Fahad Moshiri will wieder einen Namen, einen großen Namen, und der wird nicht jemanden holen, der sinnvollerweise an diesem Club arbeiten würde, weil der Schritt, den sie unter Ancelotti gemacht haben, haben sie auch unter den Vorgängern schon gemacht. Ganz ehrlich, dafür hat er mir zu viel Geld ausgegeben, als dass ich das jetzt als richtigen Erfolg werten würde. Ja. Er hat die Mannschaft, den Club und so weiter aufgewertet, was jetzt so Namen und so betrifft, schön und gut. Follower über James auch, alles cool. Aber diese Amtszeit ist für mich einfach, die Nadel hat sich nicht bewegt. Unterm Strich. Hat sich nicht bewegt.
Er hat versucht, die Ketchupflasche, die da war, so zu quetschen, wie es irgendwie ging, aber im Endeffekt ist es die gleiche Ketchupflasche wie vorher.
Ja, aber auch nicht mit voller Kraft, und das ist genau das, was ich meine. Das ist so, ja, okay, dann mache ich es halt jetzt, und wenn was Besseres kommt, dann Everton ist nicht das Ende meiner Träume. Und ich habe es nicht rausgesucht, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass er mal erklärt hat, dass es jetzt bleibe ich mal wo, weil, und auch England und so. Ich find's komisch. Und noch dazu habe ich auch mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Er soll ja Moshiri gesagt haben, er würde gerne aus familiären Gründen weggehen. Ja, verdammt. Also, es ist komisch. Lass uns noch ganz kurz über die möglichen Nachfolger diskutieren. Es werden ja ein paar Namen genannt, die sind logischerweise aus dem ganz großen Regal. Es ist Conte jetzt frei geworden, der auch mit Tottenham offenbar in Verbindung stehen soll. Nuno Espirito Santo letzte Woche.
Schon auch Kontakt
aufgenommen. Genau, also, oder Moshiri zu Mendes, ja. Hat ihn mal grundsätzlich, glaube ich, gefragt, was so ginge.
Ja, wen hast du so?
Wahrscheinlich würde er sich in Hintern beißen, dass Mourinho jetzt schon weg ist, weil das hätte ich mir tatsächlich noch vorstellen können, dass er das probiert. Lass uns mal, ohne jetzt das glaube ich ist nicht sinnvoll, eine Gerüchteküche jetzt aber es gibt zwei, drei Namen, die härter gespielt werden, und es gibt dann noch eine Frage der Wunschlösung, die wir beide hätten.
Ja, Nuno Espirito Santo, gibt es ja zwei Angebote, was man so liest. Crystal Palace soll mit ihm verhandelt haben, Everton soll mit ihm also aktuell verhandeln, da bin ich mal gespannt. Ich hätte mir Nuno Espirito Santo bei Crystal Palace irgendwie ganz gut vorstellen können. Für die wäre der ein Upgrade, so der nächste Schritt, den nächsten Schritt zu machen. Bei Everton, also dafür bin ich zu wenig Nuno Espirito Santo Fan, um zu sagen, der kann bei Everton was bewegen, ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung. Ich so wie Everton jetzt gerade sich selbst platziert und wie du es gerade eben gesagt hast und wie Moshiri sie auch sieht, glaube ich, sind die eher nach einem großen Namen aus und hätten gern lieber jemanden, der mehr Strahlkraft hat. Das würde auch besser passen. Wenn Nuno Espirito Santo frei ist, dann glaube ich, muss das mal versuchen, bei ihm immer anzuklingeln, das ist klar. Aber so diese Liga Conte wäre eher so meine Welt, die ich irgendwie ganz gerne bei Everton sehen würde. Gerade auch so in dem Hinblick darauf hin, dass die ja wirklich sich selbst so sehen, so quasi, wir sind die Nächsten, die in die Big Six rein hüpfen können. Deswegen würde ich mir da ehrlich gesagt so einen größeren Namen wünschen, und Nuno Espirito Santo bei Crystal Palace wäre für die natürlich, dann wäre, glaube ich, so das Gleichgewicht irgendwie und in der Premier League so das Name-Dropping nochmal eine Stufe gewachsen. Das wäre schon ganz cool.
Ich bleibe dabei, ich würde gern, das habe ich auch schon vor Ancelotti gesagt und während Ancelotti auch ein paar Mal, ich hätte gern Sean Dyche da. Es gibt nichts, gibt wirklich gar nichts, wo ich denken würde, nee, nicht so sehr, also okay, klar, aber es gibt nichts so sehr, wo ich mir so sehr sicher wäre, dass das funktionieren könnte wie bei Dyche und Everton. Ich glaube, das würde perfekt passen. Wäre genau der Schritt, den er machen muss, nicht zu groß, nicht zu klein, und das wäre für Everton was, was auch zu ihnen passt, was so jetzt die DNA des Clubs betrifft.
Ich glaube, so Moshiri kommt auf die Idee.
Ich lasse mich den Satz noch schnell zu Ende sprechen. Die DNA, die Everton, glaube ich, auch gerade dabei war oder ist zu verlieren, nämlich die des People's Club, die einfach viel zu hohe Fluktuation haben. Bislang ist der Einzige, der sich immer gehalten hat, Ferguson, den ja auch einige, Duncan Ferguson, den auch einige ins Gespräch bringen. Ich glaube, dass Everton gut daran tut, die Schritte, die sie gehen, eher kleiner zu gehen, also Richtung Godfrey, Richtung, das sind schon Transfers, die in diese Ducouré und so auch. James passt nicht. Glaube ich, ist unsinnig, hat den Verein vor eine Gehaltszerreißprobe auch gestellt, tatsächlich. die sie natürlich jetzt nicht in dem Sinne auseinanderreißen würde, aber die zumindest, glaube ich, Unruhen reingebracht hat, die es nicht hätte gebraucht. Deswegen würde ich mir den wünschen. Aber der Name, auf den wir natürlich auch raus müssen, der muss natürlich auch ganz wichtig, eigentlich müsste der in den Text rein, die Kanté-Gerrard-Verschwörung oder so.
Ah ja, genau.
Steven Gerrard wird jetzt immer mal wieder genannt und wir wissen ja, das hat dann ein Geschmäckle.
Das ist auch, also das habe ich letztens bei Twitter gelesen. Da ist mir echt fast schlecht geworden, weil ich glaube, dass die Leute manchmal ein bisschen verkennen, was das Merseyside Derby ist. Diese beiden Stadien sind nur durch einen Park getrennt. Jeder Einzelne hat in seiner Familie genauso viele Everton-Fans wie Liverpool-Fans. Das wird ja auch immer das Friendly Derby genannt. Jeder kennt massig Merseyside Anhänger der anderen Seite. Und dementsprechend ist das einfach, das ist natürlich eine Rivalität, so im Sinne von, man neckt sich und alles okay, aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein Hassding ist wie Leeds gegen Manchester United oder Manchester United gegen Liverpool oder sowas. So ist es, oder Arsenal Tottenham. So ist das mit Sicherheit nicht, sondern das ist eine ganz andere Geschichte. Selbst Steven Gerrard zum Beispiel hat, dessen Cousin ist großer Everton-Fan zum Beispiel. Seine Familie sind Everton-Fans. Und wenn der da die Gelegenheit bekommt, wieder in Liverpool Trainer zu werden, wenn er weiß, okay, ich kann den nächsten Schritt dort gehen, warum soll er das nicht machen? Also das ist seine Heimatstadt. Jeder weiß das. Das wird in England ganz anders gesehen. Jeder weiß das, dass der dort geboren ist, dass er in der Familie Leute hat, die sind Everton-Fans. Ist nicht der Vater sogar Everton-Fan oder was?
Ja, irgendjemand ich ist glaube
so,
ja.
Also, das heißt, solche Geschichten gibt es dort einfach. Du kannst da nicht einfach sagen, das hat einen Geschmäckle, habe ich jetzt irgendwo letztens gelesen. Das ist so, nein, hat es überhaupt nicht. Also seid mir nicht böse, aber nein, hat es nicht. Wenn der da die Chance bekommt, da hinzugehen, wenn Steven Gerrard Trainer von Manchester United wird, das hat ein Geschmäckle, absolut klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das kann man so sehen, aber das ist zu einfach zu sagen, das sind zwei Clubs aus der gleichen Stadt, deswegen hassen sich die, da ist kein Hass, googelt einfach mal Liverpool gegen Everton, es gibt mehr Bilder, wo sich Fans in den Armen liegen, als wo Fans aufeinander losgehen und sich anbrüllen. Das ist einfach Käse. Ja, das ist einfach eine Mär, die erzählt wird, einfach von irgendwelchen Leuten, die euch irgendwie in der Übertragung oder keine Ahnung was einfach mal hinführen wollen, so quasi. Die hätten das selber ganz gerne, die glauben einfach, Liverpool gegen Everton ist immer Fight, ist immer Biss, so ist es nicht. Ja, Rivalität ist natürlich logisch da, die freuen sich natürlich auf das Spiel und die wollen auch gewinnen, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die knutschen sich jetzt nicht 90 Minuten lang ab, das ist schon logisch. Aber das, wie gesagt, ja, da gehen Kinder, da sind teilweise Kinder, die kommen mit einem anderen Trikot als der Vater. Ja, oder es kommen irgendwie ganze Familien mit einem anderen Trikot als der andere Teil der Familie. Das ist einfach nicht richtig so, wie es ist. Und wenn Steven Gerrard da eine Gelegenheit bekommt, ist ihm mit Sicherheit kein Liverpool-Fan groß böse. Der kann machen, was er will. Dem ist sowieso keiner böse. Ich meine, das sind alle vielleicht ausgeschlossen.
Wenigstens nicht diejenigen, die es verstehen. Also ja. Klar, das hat jetzt auch nochmal in dieser Saison ein bisschen an Brisanz gewonnen, klar. Aber das war überall die Jahre tatsächlich Friendly Derby, wie du gesagt hast. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es macht.
Glaube ich auch nicht.
Das ist kein
dass du ihn kontaktierst, dass du auf die Idee kommst, dass man das aus Medienunternehmen auch spielt, ist klar, brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist eine gute Idee, das so zu probieren. Ja. Und dass du ihn anrufst, kann ich auch verstehen, dass du mindestens mal, also wenn ihr müsst ja bloß mal denken, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Verein hättet und ihr habt jetzt plötzlich keinen Trainer mehr, weil der geht, dann sagst du deinen Beratern oder deinen Scouts, hey, jeder, der momentan gerade performt bei einem kleineren Club, ich will die Nummer von dem haben. Ganz einfach. Würde ich auch machen.
Und jetzt gibt's dann noch den letzten Club. Also die Wolves haben wir auch schon mal gesprochen, was die eventuell machen würden, wie es da aussieht. Das machen wir dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Tottenham taumelt immer noch in der Trainersuche umher. Haben jetzt vielleicht Glück bekommen, dass Antonio Conte sich einmal mehr mit dem Präsidium gestritten hat. Das ist ja schon angekündigt worden im Sommer und ist jetzt einmal vollzogen worden. Kann man machen. Ist nicht so unclever von ihm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er, wenn er Sparkurs nicht so geil findet wie bei Inter, ob er dann bei Daniel Levy richtig wäre, weiß ich nicht. Aber darauf scheint es hinauszulaufen. Anderer Name, der genannt worden ist, ist die Rückkehr von Maurizio Pochettino, der wohl sogar um Freigabe gebeten haben soll.
Hätte ein Geschmäckle.
Das wäre natürlich eigentlich der Und also das wäre dann vielleicht wiederum der Move, der Kane halten könnte. Weiß ich nicht, Fragezeichen, großes Fragezeichen dahinter. Keine Ahnung, ob es an ihm legen würde, aber könnte sein. Aber dann hättest du natürlich jetzt einfach einmal 1,5 Jahre verloren, einen Haufen Geld und auch ein paar Spieler.
Back to the future.
Also das wäre. Und das ist das Geilste, und da sehen wir schon, wo es bei Tottenham jetzt hingeht. Sergej Reprov soll wohl wirklich ein fetter Kandidat sein, der gerade in Ungarn Meister geworden ist. In Ungarn, ja. Also bei allem Respekt, Sergej Reprov hat da mal gespielt, war ein super Fußballer. Gilt als ziemlich großes Trainertalent, obwohl er auch schon Ende 40 ist.
Ende 40, echt?
Also, ich glaube, 47 habe ich gelesen. Ich glaube, irgend sowas.
Ist ja wurscht.
Ich werde es googeln.
Aber kann schon sein, der war ja damals
47. Ja,
krass.
Krass. Also, ja, anyway. Also, das ist so ein Thema. Ich glaube, Tottenham hat sich leicht verzockt, habe ich das Gefühl. Auf eine Weise, die ihnen jetzt auch klar macht, wo sie eigentlich wirklich stehen. Noch dazu, wenn der neue Manager nicht weiß, bleibt dieser Kane oder bleibt er nicht. Und das wird ja dann auch logischerweise Folgen haben. Also wenn Kane geht, gehen noch drei. Nehme ich mal an. Also Minimum. Ohne jetzt mal, das ist jetzt nicht, bitte nicht die Zahl hernehmen, festlegen, aber so grundsätzlich. Ich finde es erstaunlich. Tottenham macht keinen guten Job. Vielleicht sehe ich nicht, was im Hintergrund passiert, weiß ich auch nicht. Kann auch sein, dass sie vielleicht irgendwas Brutales installieren und wir kriegen das nicht mit, weil sie es halt nicht in der Öffentlichkeit machen. Das, was durchkommt in der Öffentlichkeit, wirkt tatsächlich echt schlecht, muss ich sagen. Also.
Ja, also ich bin, bei Antonio Conte kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Du beschwerst dich, dass du kein Geld kriegst bei Inter Mailand, gehst Tottenham, die noch klammer sind. Ich bin mir ziemlich sicher, der wäre auch gleich wieder weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es nicht. Pochettino ist auch, ich kann es auch, klar, da muss man schon mal sagen, das ist ja irgendwo sympathisch. Da ist ein Typ, der hat ja auch immer noch Kontakt gehabt zu allen Staff-Membern, Ryan Mason zum Beispiel. Er hat immer wieder sich auch erkundigt, der hat immer wieder gepostet, hey Tottenham, Gratulation, bla bla. Ich glaube, das muss man herausheben, da ist jemand, der hat wirklich Sympathie für diesen Verein. Das ist nicht nur irgendwie gefaked oder auch nicht irgendwie nur, oder auch nicht der Move wie bei Ancelotti, ist der Move, ich will dahin, weil ich krieg mehr Geld und Real ist größer. Ich glaube nicht, dass der Real Madrid liebt im Sinne von, wow, das ist so unfassbar. Weil wenn Barcelona gekommen wäre, hätte Ancelotti es auch gemacht. Da bin ich mir sicher. Bei Pochettino, glaube ich, ist da wirklich Zuneigung zum Verein. Und das ist etwas, was man, sein Sohn spielt, glaube ich, auch noch bei Tottenham in der zweiten Mannschaft, wenn mich alles täuscht. Also das heißt, da ist wirklich irgendwie, da scheint was zu sein. Und das ist auch cool so, aber also schon lustig auch gerade, wie was Leonardo, der Sportdirektor bei Paris, eigentlich dafür einer sein muss, dass du es echt schaffst, dass der innerhalb von einem halben Jahr hier wieder weg will. Klar, auch pro Tottenham, aber muss ja auch nicht so richtig zufrieden sein. Das ist ja wirklich Thomas Tuchel, den er gekickt hat. Also das ist wirklich eine Pfeife.
Bei ihm weiß man ja auch, Tatsache, weiß ich aus zweiter Hand, aber könnt ihr mir glauben, dass der wirklich auch krass reinredet
im Trainer. Ja,
ich glaube,
ja,
da hat keiner Bock drauf. Also gerade nicht, wenn du nachgewiesenermaßen wie Tuchel jetzt, also jetzt ist es auch bestätigt oder auch bei Pochettino, da ist kein Bock drauf. Aber das, also to be continued, weil da gibt es sicherlich noch was drüber. Und das plage ich jetzt einfach nochmal. Wir werden uns natürlich für die Supporterinnen und Supporter was einfallen lassen, auch im Sommer, wenn es jetzt irgendwie die Bombe gibt, die hochgeht, dann machen wir irgendwas, so wie wir es beim EM-Kader auch gemacht haben, kurzes Instagram-Live. Sei oder wie auch immer, also wir werden uns mal was einfallen lassen, was wir in der Sommerpause sozusagen für die übrig haben, was die uns jetzt das Jahr über unterstützt haben oder das in Zukunft noch tun wollen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir das einfügen, was dann kommt, patreon.com/clickandrush, oder aber die allermeisten bevorzugen PayPal, clickandrush@gmail.com. Da könnt ihr uns unterstützen, in die Liste aufgenommen werden, an die wir dann die Podcasts verschicken, die extra hochgehen. Und wie gesagt, ansonsten lassen wir uns auch hier und da mal was einfallen, so ähnlich wie wir es jetzt beim Champions League Finale 3 Stunden gemacht haben. Das ist alles nur möglich, weil die Supporter, Supporterinnen uns wohlgesonnen sind. So ist es.
Dann und eine Sache noch, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, bitte auch, weil die einfach nur einen Like bei iTunes da lassen, in der Podcast-App quasi, weil das hilft uns auch. Also da, glaube ich, sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Da könnte der ein oder andere, der uns wirklich auch unterstützen möchte, gerne einfach mal ein Like da lassen, drunter schreiben, guter Podcast oder durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, wie auch immer. Das würde uns auch sehr freuen. Das kostet nichts und damit könnt ihr uns auch helfen, weil wir dann im Ranking einfach weiter nach oben kommen. Das hilft uns auch.
Nichts kostet nichts. Okay, dann auch das ist das, was ich angesprochen hatte. Ich habe ganz kurz bei Bekanntgabe des EM-Kaders, dem provisorischen EM-Kader, der ist gemeint, mich schon mal gemeldet bei Instagram, ganz kurz live. Gareth Southgate hat seine 26, also das 26, okay, so ist es halt, für die Europameisterschaft jetzt nominiert und hat zunächst mal 33 nominiert. das ist irgendwie sowas, was ich trotzdem nicht verstehen will. Mir ist natürlich klar, dass die Finalteilnehmer nicht viel trainiert haben oder einiges an Urlaub gehabt haben, respektive nicht dabei waren. Aber das macht es ja eigentlich noch viel blöder, weil dann gibst du jetzt vor dem letzten, weil du musst, vor dem letzten Test gegen Österreich gibst du bekannt, wen du mitnimmst, und dann müssen Leute, die nicht dabei sind, spielen plötzlich. Also das
Lingard ist ja
zum komplett Beispiel. Banane. Also, und jetzt ist das Ding, dass Jesse Lingard einer von den 7 ist, die er wieder gestrichen hat. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass er jetzt dann doch nominiert wird, weil Trent Alexander-Arnold ja verletzt sein wird und nicht dabei sein kann. Vielleicht irgendwie, also für Alexander-Arnold tut es mir leid, aber vielleicht irgendwie für Southgate glücklich, weil er scheint es nicht geschnallt zu haben, dass er nur Rechtsverteidiger im Kader hat oder Außenverteidiger.
Vier Rechtsverteidiger, das war das Erste, was ich gesehen habe. Ich dachte mir so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich dachte mir so, Trent Alexander-Arnold included in the squad. Und dachte mir, okay, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt schaue ich mal, wen er rausgelassen hat. Trippier, James, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er James rauslässt. Wer war der Vierte noch?
Kyle Walker.
Kyle Walker, genau.
Den plant er, glaube ich, okay, als Innenverteidiger.
Genau, aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, wen lässt er da jetzt raus von den Vieren? Bin ich jetzt mal gespannt. Und im Endeffekt hat er sie alle vier mitgenommen. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich meine, klar, der eine wird da geplant, der andere wird als Linksverteidiger eingeplant, aber es ist schon wild. Und dann, wenn du dir das Mittelfeld ansiehst, im zentralen Mittelfeld sind sie gar nicht so gut aufgestellt. Also da hätte so ein Ward-Prowse noch gut getan. Und das ist halt einfach so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Die Mittelfeldsektion ist schon sehr dünn besetzt, ehrlich gesagt.
Ja, also lass uns vielleicht auch das nochmal der Reihe nach durchgehen. Auch die nennen, die nicht nominiert worden sind. Nick Pope hat es nicht geschafft, muss operiert werden am Knie. Ansonsten, glaube ich, wäre der klar dabei gewesen. Dann hat er Ramsdale nominiert und den dann aber gestrichen. Soweit, glaube ich, war es klar. Etwas überraschender dann die Nominierungen von Ben Godfrey und von Ben White, die er beide auch wieder gestrichen hat. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eventuell einer von beiden dann statt Alexander-Arnold kommt. Also das, was ich jetzt gerade spekuliert habe mit Lingard, ist auch nur, weil ich denke, dass sie im Zentrum noch dazu sollte, der Kollege Henderson nicht komplett fit sein, dann könnte ich mir das denken. Da hat er die beiden also wieder rausgeschmissen. Bellingham hatte ich noch als Mini-Streichkandidat, der scheint sich in den letzten Wochen dann nochmal so weit stabilisiert zu haben, dass er den auf jeden Fall mitnimmt. Okay. James Ward-Prowse hast du gesagt, das finde ich fast ekelhaft, ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie gut der auch in England gespielt hat, zum Teil auch Stammspieler gewesen ist.
Und du brauchst einen Typen.
Tolle Qualifikation. Dann hast du die Standardsituationen von ihm, die einfach stark sind. Das finde ich schade. Greenwood ist ja verletzungsbedingt gar nicht mit dabei gewesen. Und dass es Watkins erwischen würde, haben wir ja auch schon da in dem Instagram-Live gesagt, das passt halt nicht. Du hast Calvert-Lewin, du hast Kane. Das brauchst du
ja, dann nicht. Ich hätte eher sogar Danny Ings mitgenommen, der hat auch verletzungsbedingt, aber ja.
Genau, und dann ist, glaube ich, haben wir alle genannt, inklusive Lingard, die dann gestrichen wurden. Greenwood verletzungsbedingt.
White, Godfrey,
genau. Watkins. Genau, Gott. Also haben wir im Grunde alle genannt. Es wird dann nochmal einer wieder dazukommen. Das bin ich ja dann schon mal nicht so falsch gelegen.
Entweder Ward-Prowse oder Lingard, bin ich mir fast sicher, einer von den beiden wird's.
Ich denke, ich würde mit Lingard rechnen, ja, um ehrlich zu sein. Fände ich vielleicht sogar auch irgendwie verdient auf eine Weise. Und der ist ja auch nochmal, bringt dir für verschiedene Systeme nochmal verschiedene Passformen, die dir grundsätzlich Ward-Prowse auch bringen will. Ich habe nur einfach das Gefühl, das ist nicht der Typ.
Ja, genau.
Also
der ist ja zu in Anführungszeichen langweilig, obwohl es eigentlich gar nicht ist, aber ja.
Also es ist irgendwie, ich meine, da ist jetzt auch wahnsinnig viel drüber gesprochen worden. Ja, der Kader ist gut. Ja, ich habe gestern kurz mal das Spiel angeguckt. Wir wissen der vielleicht beste England-Kader der letzten 20, 30 Jahre, haben wir auf. Also das wäre schon gegenüber dem 2006er-Kader zum Beispiel eine Frechheit. Also die ganze Generation um Ferdinand,
Lampard, Gerrard, hallo.
Haben wir auf. Also vielleicht.
Du hast Beckham nicht gesagt.
Klar, also sagen wir so, dieser Kader kann das vielleicht werden. Keine Frage, vielleicht werden die auch Europameister, dann müssen wir nochmal neu verhandeln. Stand jetzt, und das ist ja im Fußball eine wichtige Floskel geworden, ist das ein talentierter Kader, der aber schon auch noch gewisse Fragezeichen hat. Also ich habe das immer wieder gesagt, Mittelfeld ist mir zu sehr alles auf einer Reihe, keine Kreativität. Es ist im Grunde genommen, sagen wir so, all das, was wir über Ole Gunnar Solskjaer erzählen, können wir 1:1 auf Gareth Southgate umwandeln. Der macht ein paar gute Dinge, der kommuniziert ganz ordentlich, der hat sicherlich auch die Stimmung soweit gut hingebracht, aber er hat schon eigentümliche Entscheidungen und die ganz große spielerische Entwicklung ist es nicht. Ich habe das Gefühl, das beläuft sich sehr stark auf Einzelaktionen.
Und Engländer können keine Elfmeter schießen und haben keine Torhüter. Das müssen wir auch noch erwähnen, weil da haben wir alle Stereotypen durch.
Ja, also das zum EM-Kader, wie gesagt, das haben wir, kann auch sein, wir werden auch in einem anderen Podcast, das glaube ich, kann man auch schon gerne sagen, Rasenfunk, das ist ein Kollege, den wir beide sehr schätzen, immer mal wieder und wahrscheinlich auch zu England mal zu hören sein, falls euch das interessiert. Und das, was wir noch nicht bekannt geben durften, können wir jetzt, glaube ich, auch bekannt geben. Und da werden wir im Sommer sicher auch das ein oder andere Mal zu hören sein. Also einer von uns beiden jeweils. Wir haben eine Kooperation mit Sportradio Deutschland an den Start gebracht. Das heißt, es wird auf diesen Podcast keinen Einfluss haben. Aber wir werden da immer mal wieder zu englischen Themen befragt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass sich da auch jemand dann mal zur englischen Nationalmannschaft eventuell bei uns rührt. Also falls ihr da Bock drauf habt, das ist ein neues Projekt, was so in die Richtung, also da würde mich jetzt der Verantwortliche killen, aber nur damit ihr einen Begriff habt, in die Richtung Talksport gehen könnte, den ganzen Tag Sprechformat über Sport sozusagen, bei dem wir dann auch mit dabei sind, was glaube ich auch ganz cool ist und auch nur zeigt, dass wir die Nummer eins sind im deutschsprachigen Raum, was englischen Fußball betrifft.
Da gibt es noch andere Kandidaten.
Ja, also
ich nenne sie nicht, sonst werde ich echt aggressiv.
So, also das dazu und dann haben wir, das ist jetzt in Wahrheit der Abschluss und das Timing ist erstaunlich gut geworden, das hätte ich so nicht gedacht. Wir haben noch 10 Minuten für unsere Awards der abgelaufenen Premier League-Saison, um das Ganze wirklich rund zu bekommen. Wir haben es ja schon einmal ganz kurz angeteased, Spieler des Jahres, Ruben Dias, der von den Journalisten, glaube ich war es, gewählt worden ist. Und wir haben schon mal ganz kurz eingeschätzt, was wir davon halten. Ich habe dich gerade noch gebremst, deinen rauszuhauen, weil das mussten wir natürlich auf diese Saison ziehen. Letztes Jahr haben wir es im Instagram Live gemacht, jetzt bauen wir es mal in den Podcast mit rein.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, wir sind nominiert worden von der Premier League, De Bruyne, Dias, Fernandes, ja, da haben wir schon gleich die portugiesische Connection abgehakt, auch in hoffentlich richtiger Aussprache, Grealish, Kane, Mount, Salah und Suchek. Ja, wenn du kannst sagen, was du willst, aber für mich ist es einfach Harry Kane. Du führst die Liga an den Toren, du führst die Liga an den Vorlagen, du bist der einzige Grund, warum dein Team noch überhaupt irgendwie Nennwert hat. Für mich ist es Harry Kane. Das war so eine unglaublich gute Saison. Der war aber auch noch ein paar Mal verletzt. Grealish war zu lange verletzt. Der hat ein Drittel der Saison oder ein Viertel der Saison verpasst. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Dafür waren die Zahlen irgendwann auch nicht mehr gut genug. De Bruyne war auch fast ein Viertel der Saison verletzt. Dias, ja, okay, aber wenn du solche Zahlen hast wie Harry Kane, lass ich nicht mit mir reden, ehrlich gesagt. Da bin ich vielleicht auch zu sehr Offensivspieler gewesen. Das ist einfach unglaublich.
Also ja,
das
ist Wahnsinn. Geht mir auch so. Also
wenn der Meister geworden wäre, beispielsweise, dann hätte gar keine
Diskussion. Ja gut, das ist ja, aber das ja, klar, ist ja immer, wie definiert man den Award? Und also auch Bruno ist mir dann am Ende etwas wenig gewesen, ist ja dann auch nicht gewinnbringend gewesen. Also das ist jetzt meckern auf allerhöchstem Niveau. Mason Mount würde man die Champions League einbrechen, können wir wahrscheinlich auch nochmal diskutieren. Aber ich glaube, die Zahlen sind überzeugend, die Leistung ist überzeugend genug von Harry Kane. Dass er, ich glaube auch, das also gibt nicht viele Spielzeiten individuell betrachtet, die mir auch stärker haften geblieben sind von Beginn an als die des Harry Kane. Und würde man den Award vielleicht als MVP nehmen, also im wahrsten Sinne des Wortes wertvollster Spieler, dann ist es, glaube ich,
Thomas Suchek.
Komplett.
Ja, also. Nee, finde ich überragend. Also, das wäre so mein X-Faktor. Also, das ist so der Außenseiterspieler, glaube ich. Wenn du mit den unterbewertetsten Premier League-Spieler nennen würdest, würde ich den nehmen. Wahrscheinlich. Weil der ist bei jedem so ein Langweiler und einfach nur ein großer Tscheche. Was der macht, was der abreißt, was der läuft, was der fightet, Kopfballduelle gewinnt, der gewinnt keiner mehr als er, führt keiner mehr als er. Trotzdem guter Passspieler, gegen den Ball super, sehr torgefährlich, hat 9 Tore geschossen. Wahnsinn. Also für mich einer, den kann man nicht genug loben.
Nee, ist schon so, deswegen hatte ich den ja auch gepickt damals.
Mo Salah ist einfach nur honorable mention, oder, wenn man ehrlich ist.
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass man halt geguckt hat von den Top 4, wen nimmt man mit rein? Mason Mount ist, glaube ich, auch deshalb als herausragender Chelsea-Spieler, der jetzt in der Premier League das erste Halbjahr, der war schon gut, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, also Spieler des Jahresniveau ist es nicht. Also
der Dias oder Kane, würde ich sagen.
Die beiden haben. Ich glaube auch, an 3, je nachdem, ob man dann, also wahrscheinlich Fernandes, weil halt De Bruyne aus Verletzungsgründen, da könnte man sich jetzt auch leicht machen. Ein gesunder Kevin De Bruyne wäre natürlich Konkurrenz für Harry Kane, ein komplett gesunder. Aber also, das ist, glaube ich, das kann man sich schenken. Dann, also wir können jetzt 80 Sachen aufmachen, aber wir bleiben jetzt einfach bei dem, was die Premier League hingestellt hat. Young Player of the Year. Da ist jetzt einer drin, der auch schon bei den Playoffs, zwei sogar, die auch bei den Player of the Years drin waren. Die Premier League hatte zwei Citizens nominiert, Ruben Dias, Phil Foden, Mason Mount ist drin und ich glaube, die anderen können wir vernachlässigen. Das ist in einem Podcast, glaube ich, auch schwierig zu konsumieren, die Namen an sich. Rashford, Calvert-Lewin, Meunier, Declan Rice, Bukayo Saka. Ja, genau.
Aber wenn du das oben dir dann auch genannt wird, wenn er das ist, wie alt ist er, 23?
Ich glaube, der müsste schon 24, 25 sein, würde ich denken. Aber
wenn der als Young Player noch gewertet wird, dann ist ja klar, dass er dabei ist. Und dass er 24 ist, ja. Wenn der als Young Player noch gewertet wird, dann ist ja wohl klar, dass es wird. Also, so wie ich Young Player definiere, ich würde wahrscheinlich sagen, bis 21, das würde ich definieren als Young Player. Oder vielleicht, ja, also ich würde es bis 21 machen, dann wäre es für mich Phil Foden, ehrlich gesagt. Da aber Dias damit genannt wird, wird das auch werden. Also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also krass wäre, stell dir mal vor, Dias wäre Player of the Year und Young Player wäre dann Phil Foden. Das könnte ich mir gut vorstellen in dieser Welt irgendwie.
Ja, also es müsste Phil Foden sein. Ja. Fertig aus. Der hat den Megasprung gemacht und ist jetzt nicht mehr ein Talent, der ist längst Leistungsträger geworden. Der müsste sein mit Mason Mount als Nummer zwei. Ich finde, Rashford ist eigentlich nur, das ist der Salah, der das Young Player of the Year ist, was die Premier League macht, weil sie ihn, glaube ich, einfach drin haben wollen, den ich A, nicht mehr als ganz jung dazuzählen würde, was jetzt mein Fehler ist, aber und B, die Leistungen waren nicht gut genug. Gerade jetzt hinten raus und auch der hat in dieser Saison, das war eine seiner individuell schwächeren Spielzeiten. Deswegen, nee, würde ich so nicht sehen. Das ist das. Also das sind diese beiden Awards und dann kann man natürlich oder muss man noch den Manager einmal nennen. Das ist, glaube ich, auch der Award, der in Zukunft als Ole Gunnar Solskjaer Manager of the Season Award bekannt sein wird, weil er ihn in Serie abräumen wird, nur noch nicht dieses Jahr vermutlich.
Ich glaube, die Journalisten, glaube ich, haben schon Marcelo Bielsa gewählt, glaube ich, irgendwie, ja, oder?
Genau.
Ich glaube, das ist Bielsa schon gewählt worden. Ich glaube, das ist auch wieder, das ist auch wieder so Folklore. Du wählst einfach irgendjemanden, wo du weißt, da wirst du gebauchpinselt, so als der beste Trainer. Also wenn ich sage, ganz ehrlich, die größte Überraschung war für mich David Moyes.
Ja.
Das war für mich die größte Überraschung, dass der die da hingeführt hat, also einem Abstiegsteam quasi, ein Team gemacht, das um die Champions League mitgespielt hat. Von Guardiola erwarte ich das. Ich glaube, es hätten andere Trainer wahrscheinlich die Meisterschaft auch mit City gewonnen. Ich glaube, es gibt aber wenige Trainer, die das mit West Ham geschafft hätten, was er geschafft hat. Das muss man wirklich klar so sagen. Bielsa in allen Ehren. Ich liebe Marcelo Bielsa. Ich finde aber, dafür ist er in einer anderen Sphäre noch. Das kann noch kommen, wenn der irgendwann mal Leeds in die Top 6 führt, 7 führt, dann sage ich, wow, so wie Nuno Espirito Santo das damals geschafft hat, dass er mit die Wolves dann auf 7 gehüpft ist, das würde ich von Bielsa dann auch erwarten. Das war beeindruckend, was er gemacht hat und dass er sich auch stabilisiert hat, alles okay. Brendan Rodgers ist rausgeflogen, die sind nicht Champions League, dann das hat einen Beigeschmack. Solskjaer, ja, okay, aber nicht bester Trainer, auf gar keine Diskussion. Für mich ist es David Moyes und da gehe ich nichts ein. Also lass ich nicht mit mir reden.
Ich tendiere auch zu David Moyes. Vielleicht könnte man auch da sagen, am Ende leider nicht die Champions League geworden. Hätte ich ihm tatsächlich auch gegönnt.
Rodgers auch.
Nach der Saison, klar, aber ich sage jetzt nur, also ums Final dann nochmal in eine andere Richtung drehen zu können. Und Guardiola, das ist schon krass gewesen. Also ja, klar, dass man natürlich irgendwie davon ausgeht, dass die um die Meisterschaft mitspielen und dass sie es dann am Ende geworden sind, fair enough. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war wirklich überzeugend. Und das können, also da würde ich wahrscheinlich, wenn du mich morgen fragst, übermorgen, würde ich jeweils eine andere Meinung haben.
Kann sein. Und wenn die Champions League gewonnen hätten, dann hätten
Tetz auch eine andere Meinung. Das rechne ich nicht mit rein. Das tue ich tatsächlich nicht. Das würde ich auch nicht mit reinrechnen, weil es geht um die Premier League. Also außer wir würden es jetzt anders definieren. Aber wie gesagt, und das ist ja allein schon mal für David Moyes eine Monster-Wertschätzung. Ich habe den, und da stehe ich auch nach wie vor dazu. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich ihn nächstes Jahr nicht auch wieder nenne, als einen der Kandidaten für den frühesten Rauswurf genannt oder den Kandidaten. Und dazu stehe ich auch voll und ganz. Und das zeigt nur, welche Monstersaison der da gespielt hat. Also das absolut ist Wahnsinn. Respekt. Mit einem Club, der wirklich ein Implosionspotenzial hatte. Wirklich super Saison.
Und ja, auch wie er sich entwickelt hat. Ich finde, dass Also andere Trainer, das muss man ihm wirklich lassen, andere Trainer, auch Ancelotti, der hat in, der zum Beispiel, ja, der hat in war in einer ähnlichen Situation oder in Pressekonferenzen immer versucht auszuweichen, immer versucht irgendwie nur so samtweiche Aussagen zu treffen. Der hat sich hingesetzt, immer mit seinen verschränkten Armen und hat immer gesagt, no, we want to play for the Champions League. Und als wäre das das Normalste der Welt. Ich glaube, und da sieht man mal, in Deutschland hätte es dann geheißen, ja, die wollen da jetzt und ist die Erwartung nicht zu groß und sie haben es ja nicht geschafft und das war zu viel und bla bla, dann würden so komische Zeitungen und komische Sender wieder da rauskommen und sagen, er hat zu viel gewollt, das war zu viel, sie waren nicht bereit, bla bla. Ich glaube, dass es in dem Fall genau richtig war. Ich als Spieler hätte mir richtig gedacht, der hat Bock. Und das hat er wirklich auch verkauft. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist nochmal meine Chance. Ich bewerte euch allen beweisen. Und hat das nicht irgendwie nicht übertrieben, sondern er hat es ganz cool, ganz nüchtern, ganz lässig. Jetzt sind wir hier, jetzt spielen wir auch darum. Und genau so habe ich es ihm abgenommen. Das war nicht so Ancelotti so quasi, ja, mal sehen und vielleicht gehe ich, ja. Sondern das war wirklich all in. Ich will das jetzt mitnehmen. Ich bin Sportler. Alle haben gesagt, ich hab's nicht mehr. Das war sogar seine Aussage. Natürlich will ich es denen auch beweisen. Ich bin nach wie vor noch ein David Moyes und ich bin ein besserer David Moyes denn je zuvor. Und das finde ich absolut beeindruckend, wie er gesprochen hat. Deswegen für mich David Moyes, das Makeover der Saison ist allein schon mal her.
Vielleicht wird er bei United nochmal was frei.
Ja, genau.
Also, das irgendwie würde ich ja schon nochmal, aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast, nicht mehr für diese Staffel, die damit beendet ist. Damit schmeißen wir euch sozusagen raus und melden uns, wie gesagt.
Holt euch wieder ab.
Wir können darüber gerne in Kommunikation sein und bleiben, was ihr gerne auch euch wünschen würdet für die Sommerpause, ob ihr sagt, wir wollen straight up über die Europameisterschaft mal irgendwann sprechen, vielleicht ein komplett Roundup dann im Nachhinein für Supporters, ob ihr quizzen wollt, ob ihr vielleicht nochmal eine Elf haben wollt, eine Legenden-Elf beispielsweise, wie man es mal vorgeschlagen hat. Kommt da auch gerne auf uns zu. Das David Beckham Special, das würde ich immer noch schwer ins Rennen werfen. Was auch immer ihr haben wollt, kommt auf uns zu.
Twitch.
Ansonsten Twitch, genau. Im Übrigen nochmal sorry dafür. Das war deine Schuld. Also nicht deine persönlich, aber habe ich auch schon kurz erklärt. Du hast die Passwörter verwaltet. Ich hatte in der Woche null Zeit für irgendwas. Und an dem Tag musstest du dann arbeiten und dann konnte ich es nicht mehr rechtzeitig mit den Passwörtern. Lirum larum. Das machen wir dann auch nochmal. In jedem Fall, das, was sagt man am Ende schon der Staffel? Danke fürs Dabeisein oder sowas.
Oder sowas. Nein, vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid. Danke für die rege Mitarbeit im Unterricht. Wenn ihr uns immer geschrieben habt, freut uns immer sehr. Danke für natürlich auch die Unterstützer. Das ist immer groß. Wir schauen jedes Mal, wenn es plus 5 Euro sind, wenn es manche haben 20, manche 50. Wir schauen immer und denken uns, Wahnsinn, wie cool ist das denn eigentlich? Das wird nie langweilig. Und das wird auch nie so, dass wir sagen, ja, das ist halt wieder einer und wir sind so cool, sondern es ist jedes Mal wieder, wow, das ist echt Wertschätzung und fast ein bisschen peinliche Berührtheit, dass echt so viele Leute das so gut finden und uns unterstützen und das ist echt cool. Deswegen vielen, vielen Dank für eine sehr, 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 sehr coole Saison. Danke natürlich auch an alle Premier League-Spieler, dass sie uns so viel abgeliefert haben, was wir verwerten konnten. Und dementsprechend, ja, einen schönen Sommer und wenn es was gibt, ihr wisst ja, wo wir zu erreichen sind. Und dann darfst du das letzte Wort wählen oder die letzten Worte wählen. 2, 3 kriegst du noch von mir.
Ich verabschiede euch mit den Worten, die meine Tochter in Richtung meines Bruders immer wählt. Bye, Odo.